Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ich stelle gerade fest, die Kanzel hier ist für kleinere Predigerinnen und Prediger gebaut. Es ist für Menschen mit Gleitsichtbrillen eine echte Herausforderung. Jetzt führe ich Sie nochmal 500 Jahre zurück. Nähern wir uns einer großen gotischen Kathedrale an einem Ostersonntag? Was hören wir? Genau das, was wir gerade hier gehört haben. Ein Lachen. Da gab es nämlich den Brauch des sogenannten Risus Paschalis, das Osterlachen. Mit diesem Osterlachen, das wirklich eine liturgische Form und eine liturgische Notwendigkeit war, da sollte innerhalb der Kirche so ein richtiges Stück Befreiung herausgelacht werden. Ich gestehe, so im 19. Jahrhundert, da war es dann nicht mehr ganz so hin, weil die Pfarrer natürlich versucht haben, ein kräftiges und lautes Osterlachen zu erzeugen. Und am liebsten und schönsten lacht man ja, wenn man sich über jemand anders lustig macht. Und als dann der Brauch so weit sich verändert hatte, dass man sich am liebsten über Vertreter der Obrigkeit lustig gemacht hat, da war es dann relativ schnell vorbei mit dem Osterlachen, weil die Obrigkeit sich solche Dinge natürlich verboten hat. Vielleicht ist dann erst der Brauch oder die Grundhaltung entstanden, die man in vielen Gemeinden auch heute noch findet. Und das heißt, in der Kirche darfst du fast alles, bloß nicht lachen. Und die größte Energieherausforderung ist es, dann die Mundwinkel möglichst neutral zu halten, ganz egal, was geschieht. Und dabei hatte dieses Osterlachen ja tatsächlich einen ganz tiefen, auch theologischen Hintergrund. Wenn Paulus im ersten Korintherbrief richtig spottet, Tod, wo ist dein Sieg? Hölle, wo ist dein Stachel? Das war Spott. Und das hat selbst ein Paulus mit einem breiten Lächeln im Gesicht von sich gegeben. Wenn es also so einen tieferen Hintergrund hat, und wenn der Verlust des Osterlachens in erster Linie auf die Einflussnahme durch die Obrigkeit zurückzuführen ist, dann denke ich mir, dürfen wir es uns als heutige Menschen schon zweimal erlauben. Denkt man mal drüber nach, woher so ein Lachen kommt. Nehmen wir ein Beispiel. So ein richtiges, herzerfrischendes, ein befreiendes Lachen, das bringen wir doch zustande, wenn wir nach einer Situation, in der wir uns unter Druck fühlten oder in der wir traurig waren, in der unser Leben einen Mangel hatte, plötzlich erfahren können, ach, jetzt geht's voran, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt wird's schön. Dann können wir lachen. Als biblisches Beispiel haben wir da heute Vormittag aus dem ersten Buch Samuel den vorhin fast verlesenen Text von der Hanna. Eine Frau, die zur damaligen Zeit in einer sehr bedrängenden und bedrückten Situation lebte, denn sie konnte keine Kinder bekommen. Und sie betet drum, sie erhofft, sie erfleht, obwohl sie auch schon im fortgeschrittenen Alter ist, dass Gott ihr doch noch ein Kind schenken möge, und plötzlich spürt sie, sie ist schwanger. Sie wird ihren ersten Sohn auf die Welt bringen. Die Formulierung ist ähnlich wie in Lukas 2, ist aber sehr viel früher geschehen. Und das Kind, das sie auf die Welt bringt, ist nicht Jesus, sondern das ist der Prophet Samuel, Den kennen wir insofern, als dass er derjenige war, der durch sein Handeln das Königtum im alten Israel begründet hat. Er hat zuerst Saul und später David zum König gesalbt und beiden auch immer wieder ordentlich ins Gewissen geredet. Das war aber später. In dem Moment, wo Hannah erfährt, spürt und mitbekommt, dass sie ein Kind kriegt, da fängt sie an zu lachen. Ein richtig fröhliches, schier österliches, befreiendes Lachen. Und wie es sich genau anhört, hören wir jetzt. Und Hannah betete und sprach: Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Wir kennen es auch. Manchmal so die Sehnsucht, endlich mal wieder lachen zu können. Vielleicht den Satz haben Sie sicherlich schon mal zu einem anderen Menschen gesagt oder selber gehört. Nun lach doch mal. Das passiert immer dann, wenn jemand so in seiner Ecke sitzt und beschäftigt ist und traurig ist, mit sich selbst gerade nicht zu Rande kommt und die Mundwinkel runterhängen. Irgendwann kommt jemand und sagt, Gott, ist doch nicht so schlimm, jetzt lach doch mal wieder. Aber was ernten wir meistens? Es schaut zwar aus wie ein Lachen, aber es ist in den meisten Fällen doch nur so eine Grimasse, wo zwanghaft die Mundwinkel, die ein bisschen nach unten hängen, nach oben gezogen werden. Man nennt es dann oftmals ein freudloses Lächeln oder wie auch immer. Das hat mit einem echten Lachen nichts zu tun. So ein richtig fröhliches, echtes Lachen, das kommt aus den Tiefen unseres Herzens. Da muss da drin ein Keim aufgehen und sich explosionsartig entfalten, dass plötzlich das richtig herausbricht. So ähnlich wie bei der Hannah. Nach ihrer langen, langen Warte- und Leidenszeit diese Botschaft, du bekommst dein Kind und es bricht heraus. Wir leben eigentlich mehr so in einer fast Hiobschen Tradition. Den bekanntesten Satz aus dem Hiob-Buch, den kennen wir ja. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Das ist so ein Satz, der irgendwie alles auf einer Ebene ausnivelliert. Er hat es gegeben, naja, freuen wir uns ein kleines bisschen. Er hat es genommen, naja, sind wir ein bisschen traurig. Gelobt sei der Name des Herrn. Naja, das ist das, was trägt. Das erinnert auf fast fatale Weise an diesen Schicksalsgedanken, den der Islam lebt. Inshallah, es wird schon alles seine Ordnung haben, ich brauche nichts tun. Kneif die Lippen zusammen. Lass dir nichts anmerken, weder von Trauer noch von Fröhlichkeit und bleib gehorsam an Bord. Aber eigentlich will Jesus von uns etwas anderes. Und er will uns auch etwas anderes schenken. Versuchen wir es an einem Beispiel. Drei Menschen stehen in einem Lokal. Jesus kommt herein und sagt, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt mache ich euch alle gesund. Er geht zum Ersten hin. Und der sagt, also in den letzten Jahren und Monaten, meine Augen sind schlecht und schlechter geworden. Ich wäre so dankbar, wenn du sie heilen könntest. Jesus legt ihm die Hände auf die Augen und mit einem Fingerschnipsen. Alles ist in Ordnung. Er kann seine Brille wegschmeißen. Geht er zum Zweiten. Und der sagt, ich habe solche Herzprobleme, mein Herz wird immer schwächer. Kannst du mich heilen, Jesus? Jesus legt ihm die Hände auf die Brust Und er spürt sofort, dass sein Herz wieder kräftig schlägt, als wäre nie etwas gewesen. Und da geht er zum Dritten. Der schaut ihn ganz entsetzt an und sagt, bleib mir vom Leib. Ich bin noch 3 Wochen krankgeschrieben. Manchmal, liebe Schwestern und Brüder, da halten wir es für sehr fromm und richtig, unser Schicksal zu ertragen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir doch ziemlich eigensüchtig dabei. Rühr mich nicht an, ich bin noch 3 Wochen krankgeschrieben. Das wirkt so wie eine Fessel, wie eine fromme Fessel. Aber Hanna bricht diese Fessel auf. Er hebt den Dürftigen aus dem Staub, erhöht den Armen aus der Asche. Das kann sie richtig sprudelnd lachen, vor sich hinjubeln. Und wenn sie genau zuhören, dann fällt ihnen auf, dass etwas, was unserer Lebenserfahrung sehr stark entspricht, in dieser Situation fehlt. Nämlich, naja, und wenn er ihn aufgehoben hat, irgendwann lässt er ihn wieder fallen und er liegt mit der Nase wieder im Dreck. Gott hebt aus dem Staub. Er erhöht. Neues kann beginnen. Das Leben hört auf, so ein komischer Kreislauf zu sein, zwischen mal ein bisschen anlupfen und dann wieder runtertupfen. Und das ist fast so wie ein Witz. So eine unerwartete Pointe. Weil es ausbricht aus dem Gewohnten. Nichts ist mehr so, wie es immer war. Etwas Neues entsteht. Und ein guter Witz, der lebt ja auch von einer solchen Pointe. Einer Veränderung dessen, was man erwartet, was man gewohnt ist, worein man sich gefügt hat. Für Hanna ist diese Pointe ihre Schwangerschaft. Das Erhoffte, Ersehnte, aber nicht mehr Erwartete. Die Pointe an Ostern ist die Auferstehung Jesu, die uns alle auf die Straße setzt, die in die Zukunft führt, die ins Leben führt. Und wenn man es wirklich ernst nimmt, dann kann man bei allen Lebenserfahrungen, die wir in uns tragen, wirklich wieder lachen. Ohne dass jemand sagt, nun lach doch mal. Da kann man teilnehmen am Leben und teilhaben an der Freude. Ein paar Gedanken zum Lachen. Das hat ja eine Vorstufe, ne? Das Lächeln. Mit dem Lächeln begegnen wir uns in vielen Fällen. Und Lächeln, so habe ich gelesen, ist der Ausdruck unseres Gesichtes, an dem ein anderer Mensch erkennt, dass wir mit ihm sprechen, dass wir mit ihm reden wollen. Es erzeugt eine Offenheit, um miteinander in Kontakt zu treten. Und man erkennt in der Regel auch relativ schnell, ob es ein echtes Lächeln ist oder ob es ein vom Dienstvorgesetzten verordnetes Lächeln ist, das einem die Dame an der Hotelrezeption oder im Laden entgegenbringt. Lachen ist da schon was anderes. Lachen ist etwas, was die Seele zum Heilsein braucht, was der Seele Kraft gibt. Nur so kann sich doch erklären, dass zum Beispiel zu Zeiten der DDR in unserer Nachbarschaft eine ganz besondere Kultur des Sich-Witze-Erzählens herausgebildet hat, wo Kritik an dem, was bedrückend war, geübt wurde und gleichzeitig man es so erzählt hat, dass man es wie einen Rucksack ruckartig ablegen konnte mit einem fröhlichen Lachen. Sowas tut der Seele gut. Vor ein paar Wochen hat die Landessynode in Augsburg getagt. Und in Augsburg haben unsere katholischen Geschwister ja ein bisschen Schwierigkeiten mit einem neuen Bischof, einem sehr autoritären, der von oben herab Gemeinden zusammenlegt, Pfarreien aufgibt. Und da regt sich ganz schön Widerstand und ist schon große Verbitterung da. Dieser neue katholische Bischof war natürlich zu Gast bei uns im Eröffnungsgottesdienst der Synode. Saß vorne in der ersten Reihe. Hinter mir saß der Dekan von Coburg, der Christoph Liebst, und raunt mir plötzlich so über die Schulter: Du, sag einmal, kennst du den? Sag ich, na, das ist der neue Bischof von Augsburg. Da sagt er, ja, das sehe ich, aber wie heißt denn der? Da sage ich, Starsa. Da sagt er von hinten, Gesundheit. Ja, es ist... Da ist jetzt was geschehen, was eigentlich nicht geschehen darf, gell, in der Kirche gelacht worden oder Witze erzählt oder eben auf diese Art und Weise sich versucht, nicht nur ein eigenes Bild zu machen, sondern auch einen kurzen und knackigen Kommentar abzugeben. So ein richtig herzerfrischendes Lachen. Wann haben Sie das letzte Mal gehabt? So richtig, dass Sie Tränen gelacht haben. Kann jeder mal kurz nachdenken. Und wenn Sie sich erinnern, dann werden Sie merken, dass es wirklich nicht zu bremsen war, dass es aus dem Herzen kam. Und wenn es sich sogar zu einem halben Lachkrampf mal ausgeweitet hat, dann wissen Sie, die nächsten 3 Tage leben Sie bedeutend erleichterter und glücklicher. Aber wenn Lachen glücklicher machen kann und erleichtern kann, wenn es aus dem Herzen ausbricht, dann hat es natürlich Feinde. Und von einem solchen Feind des Lachens möchte ich natürlich auch noch erzählen. Vor allen Dingen seine Begründung. Vielleicht kennen Sie das Buch von Umberto Eco, Der Name der Rose. Vielleicht haben Sie es gelesen. Vielleicht haben Sie auch den doch recht wunderbaren Film angeguckt. Neben den beiden Helden gibt es den Urheber einer Mordserie. Den alten und blind gewordenen Bibliothekar, den Mönch Jorge. Wenn Sie sich erinnern, jeder, der ein ganz bestimmtes Buch lesen will, stirbt. Am Ende kommt heraus, weil Jorge die Seiten vergiftet hat und jeder, der die Seiten anfasst und dann beim Umblättern an den Mund kommt, stirbt qualvoll. Jorge ist nicht unbedingt ein Massenmörder, der das aus Mordlust tut, sondern er hat ein ganz bestimmtes Ziel. Er will verhindern, dass eine philosophische Schrift von Aristoteles zu den Menschen kommt. Er will diese Schrift begraben, wissen in den Tiefen der Bibliothek und ihren Inhalt nicht mehr in den Köpfen der Menschen. Auf dieses Buch hat Jorge wirklich im wörtlichen Sinn eine Mordswut und sagt: Aristoteles sieht in der Bereitschaft zum Lachen eine Gutes bewirkende Kraft. Lachen aber ist etwas Gemeines, ein Schutz für das einfache Volk. Lachen befreit den Bauern vor seiner Angst vor dem Teufel. Aus dem Buch des Aristoteles könnte das neue Trachten nach Überwindung des Todes entstehen. Denn der lachende Bauer fürchtet sich nicht vor dem Tod. Und Jorge, er fürchtet, dass es dann jeglicher kirchlichen Liturgie nicht mehr gelingen würde, den Menschen nach dem sogenannten göttlichen Plan wieder die Angst vor dem Tod aufzuerlegen. Und somit der Kirche ihre Machtposition über Leben und Tod zu sichern. Und damit die Osterbotschaft völlig ins Gegenteil zu verkehren. Gott sei Dank ist Jorge mit seinem Vorhaben nicht ans Ziel gekommen. Die Bibliothek, die ist verbrannt. Aber das Wissen darum, dass das Lachen ein Geschenk Gottes ist, dass das Lachen ein Zeichen des Lebens ist, das den Tod überwindet, da wissen wir heute immer noch davon. Und ich würde mir eigentlich fast wünschen, dass wir den Brauch des Osterlachens wieder in allen Kirchen einführen. Dass wir uns trauen, in unseren Gottesdiensten fröhlich zu feiern und fröhlich zu lachen, weil wir wissen, dass der Tod die Macht über uns verloren hat. Ich gestehe eins. Es kann jetzt jemand unter uns sitzen, dessen Herz voller Trauer ist. Der sich vielleicht jetzt denkt, Pfarrer, was erzählst du da oben auf der Kanzel vom Lachen? Mir ist ganz anders zumut. Ich will und kann jetzt nicht lachen, weil ich keinen Grund habe. Aber da möchte ich mit Lukas antworten, der im 6. Kapitel schreibt, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Hanna hat es am eigenen Leib gespürt, wie alle Traurigkeit, alle Not, alle Vergänglichkeit und alle Vergeblichkeit des Lebens sich auflösen können. Wie Leben, das sie sich erbeten hat, zur Wirklichkeit wird. Und sie konnte vor Freude ganz, ganz herzlich lachen. Und ich wünsche uns, dass uns das Lachen der Hanna selber auch ansteckt. Grund genug haben wir. Jesus lebt. Gott ist lebendig. Wir leben und wir werden leben. Der Herr ist auferstanden. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.